Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit einem Blick aufs Programm. Der wegbereitende Saxophonist Pharoah Sanders ist gestorben. Wir erinnern im Verlauf dieser Sendung an ihn. Anton Tschechows Theaterstück über den prinzipienlosen Lehrer und Playboy Platonow. Es wurde in Berlin neu inszeniert, davon hören wir. Und die Kunstschau Documenta geht morgen zu Ende. Und es war gut, dass das Gespräch darüber misslungen ist, weil die ganze antijüdische Soße jetzt mal deutlich hochgekommen ist. Das sagt der Soziologe Nathan Schneider im Gespräch mit Kultur heute. Und dazu lädt sie Michael Köhler ein. Zuerst aber Oper. Das Werk ist zwar schon über ein halbes Jahrhundert alt, aber es hat es in sich. Musikalisch und szenisch ein starkes Stück über alle Formen der Intoleranz gegenüber Gegenwartsproblemen, Migration, Rassismus. Luigi Nonos Intoleranza, das ist ein glühender Widerspruch gegen Unterdrückung. Der Gefolterte, der geknechtete Mensch steht im Mittelpunkt. Den Uraufführungsskandal von 1960, den kann man sich heute kaum noch ausmalen. Der italienische Kommunist Nono hatte eine antifaschistische Klassenkampfoper im Stil der zweiten Wiener Schule komponiert. Ja, Uwe Friedrich hat das in der Inszenierung von Markus Störmann in der komischen Oper Berlin gesehen und gehört. Uwe, sah das im Parkett denn aus wie ein Gefängnis oder eine Untersuchungszelle?
Sah aus wie eine Eisscholle oder sollte das zumindest. Markus Störmann hat mit dem Bühnenbildner Marton Arg eine Eislandschaft entworfen oder sich vorgestellt. Also das Zentrum des Parketts ist leergeräumt. Da ist eine weiße Landschaft. Und am Rand im Parkett gibt es auch Sitzplätze. Dann sitzt man noch im ersten Rang und im zweiten Rang im Hufeisen ist das Orchester verteilt. Ich saß auf der Tribüne auf der eigentlichen Hauptbühne und schaute in den Zuschauerraum. Markus Störmann wollte offensichtlich von diesem Proszenium und von dieser Theatersituation weg. Interessanterweise hatte ich da nun auf der Bühne genau wieder diese Proszeniumssituation, also das mit diesem 360-Grad-Theater da nicht so ganz funktioniert. Außerdem, und das ist ein echtes Problem dieser Inszenierung, sieht es überhaupt nicht nach Eis aus, sondern für meinen Geschmack eher nach Spinnweben und Wollmäusen, ein bisschen das Spukschloss der Untoten. Politoper.
Große Menschengruppen werden in Luigi Nonos Oper arrangiert. Schöne Menschen in teils schönen Bewegungen, die aber das Grausame, das Menschen Mögliche und Unmögliche darstellen, das durch Kunst überwunden werden kann. Sie merken schon an meiner etwas gespreizten Formulierung, laufen da nicht Inszenierungen leicht Gefahr, ein bisschen zu schön zu sein?
Sie laufen auch Gefahr, auf der anderen Seite zu drastisch, zu naturalistisch zu sein. Und das wollte Markus Störmann nun auf gar keinen Fall. Also es ist auf einem sehr hohen Abstraktionsgrad. Dieser Chor ist weiß gekleidet und hat so merkwürdige Schleier-Basecaps auf. Sieht ein bisschen aus wie eine Brigade von Imkern. Und das hat dann zur Folge, es ist natürlich ungeheuer zu loben, dass er keine Folterszenen mit Theaterblut auf der Bühne haben möchte, aber das hat zur Folge, dass alles so abstrakt wird, dass man gar nicht mehr so genau weiß, worum es geht. Es wird zwar viel erzählt von Folterszenen, von die Geliebte, dieses Emigrante, um den es hauptsächlich geht. Früher sagte man Gastarbeiter, der in seine Heimat zurück will und all diese Schrecken von Folter, Polizeigewalt, mangelnder Solidarität und so weiter erlebt. Das ist der herausragende Tenor Jean Panikkar, dass der nun ziemlich ungerührt durch diese Landschaft stapft und der Chor kommt dann immer mal wieder und barmt vor sich hin und reckt die Hände. Aber was das jetzt alles soll und was uns das heute noch soll, was da mit so riesigem musikalischem und auch textlichem Pathos die ganze Zeit behauptet wird, ist nicht so richtig klar. Mir kam diese Figur überhaupt nicht nahe und die Drastik und dieses ungeheure Pathos, das Nono da aufbringt, um uns alle zu empören über die Schlechtigkeit der Welt, hat jedenfalls bei mir nicht gewirkt.
Lassen Sie uns statt über schöne Imker mit Chor lieber über Orchester sprechen und über die vielen Texte, die sich ja an Bertolt Brecht, an Jean-Paul Sartre, an Paul Eluard und andere anlehnen. Verlieren Sie mal ein Wort über die Musik und das Orchester.
Hinzu kommt hier noch ein Text von Caroline Emke. Dadurch soll das Ganze wieder rangeholt werden an unsere Gegenwart mit Flüchtlingsschicksalen. Ich sag's mal vorsichtig so, dieser Text ist nicht auf der literarischen Höhe der von Ihnen genannten Namen. Ilse Ritter zitiert das mit auch wiederum großem Pathos. Ja, Sie hören schon meine Probleme auch mit diesem Aufbrechen der Struktur. Marco Stormann hat gerade einen tollen Orfeo in Stuttgart gemacht, Monteverdi, wo er das Stück auch aufbricht. Das hat wunderbar funktioniert. Hier funktioniert's nicht. Gabriel Fels ist der Dirigent. Der steht oben auf so einer Art Kanzel, dirigiert das Orchester und wir hören nochmal einen klitzekleinen Ausschnitt aus der Sintflut.
Luigi Nonos Intoleranza an der Komischen Oper in Berlin. Gesehen, gehört, kritisiert von Uwe Friedrich. Wechseln zur Sprechbühne. In Anton Tschichows Theater am Ende des 19. Jahrhunderts ist meist alles runtergekommen, vornehm. Selbst dann noch, wenn es eine noble Fassade hat. Die Vergangenheit, sie geht nicht mehr, die Zukunft aber auch nicht. Lehrer Platonow, er muss einsehen, dass er nicht nur in einer Gesellschaft ohne Prinzipien und Werte lebt, sondern selber Teil davon ist. Da hilft wohl nur Liebe zu vier Frauen und vier Flaschen. Ausgemustert werden am Ende alle. Der junge russische Regisseur Timofei Kuljabin hat den Klassiker Platonow am Deutschen Theater Berlin inszeniert. Kuljabin erweckt Klassiker gern durch exzentrische Zugänge. Mal inszeniert er nur in Gebärdensprache, stumm. Diesmal verlegt er den jugendlichen Draufgänger Platonow ins Seniorenheim. Kuljabin hat sein Theater Rote Fackel in Novosibirsk aufgeben müssen. In Berlin ist er angekommen. Ob das Stück gealtert ist, sagt Barbara Behrendt.
Die Witwe Anna Petrovna ist im Sessel eingenickt. Ihr Gehstock lehnt am Polster, die Stola ist ihr ein wenig von den Schultern gerutscht, aber das blonde Haar der vornehmen alten Dame sitzt perfekt. Am Tisch neben ihr löst der alte Wojnicew stumm Kreuzworträtsel. Die Zeit dehnt sich. Anna schläft wie ein Stein oder wie tot. Sodass dieser Gag eröffnet den Abend, ihr Schachpartner Trilecki seine Brillengläser unter ihre Nase hält, um den Atem zu prüfen. Und dann, noch immer unsicher, fasst er nach ihrer Hand.
Willst du mir den Puls messen? Ich bin gesund.
Nein, nicht den Puls. Nur einmal schmatzen.
Die jungen Figuren aus dem Stück, das Tschechow noch als Gymnasiast geschrieben hatte, macht der Regisseur Timofei Kuljabin zu Kreisen und lässt sie in ein altmodisches russisches Seniorenheim für SchauspielerInnen einziehen. Und so trägt auch das junge und mitteljunge Ensemble auf der Bühne tiefe Falten und schlaffe Wangen. Die Haare sind schlohweiß, die Rücken gekrümmt und die Fortbewegung ist von Rollstuhl und Rollator abhängig. Doch es ist nicht der Bluthochdruck, der ihre Herzen schneller schlagen lässt.
Das ist sehr indiskret, aber ist es mit dieser Person auch wieder nur so lala oder ist es diesmal etwas Ernstes?
Hm? Wie bitte?
Im Ernst, mein Lieber, was ist dir die Gräkova? Und was bist du ihr?
Das Verliebtsein ist ihre Frischzellenkur. Und so ist die Ungeduld groß, endlich den früheren Kollegen Platonow in der alten WG begrüßen zu dürfen. Alexander Kuon gibt ihn als exzentrischen Spieler mit Seidenschal und weißer Hose, dessen agile Schritte ihn 10 Jahre jünger wirken lassen als seine MitbewohnerInnen. Auch er ist verliebt ins Herzklopfen und in die Illusion der ewig währenden Möglichkeiten. Die vier Damen der Inszenierung hängen sich an ihn wie an einen Strohhalm, der sie aus der ewigen Wiederholung von Schach, Kreuzworträtsel, Mittagsschlaf und Abendbrot retten kann. Höhepunkt des Herzschmerzwahnsinns ist eine Szene von Fedoscher Komik, als Platonow beim bunten Abend, wenn die alten Künstler ihre Lieder, Gedichte und Zaubertricks vorführen, in einer Tür-auf-Tür-zu-Mechanik eine Liebeserklärung nach der anderen abfeuert.
Lass mich allein!
Ich liebe dich! Ja, das ist die Wahrheit. Ich liebe dich.
Du liebst mich, sonst würdest du doch so etwas nicht tun. Du liebst mich.
Nicht im Geringsten, mir ist bloß langweilig.
Du liebst mich.
Was? Platonow, sag mal, sprichst du jetzt von Liebe?
Verliebe ich dich etwa nicht? Anna, natürlich liebe ich dich. Sieh mich an, ich liebe dich über alles. Ich liebe dich bis zur Verzweiflung. Ich liebe dich als Mensch.
Was wie eine oberflächliche Jux-Idee klingt, die jungen Lebenshungrigen zu Senioren zu machen, entfaltet auf der Bühne mehr und mehr dramatische Wirkung. Denn in jedem absurden Versuch dieser Tatterkreise in ein neues Leben aufzubrechen, ist die Angst vor dem Tod eingeschrieben. Immer verzweifelter krallen sie sich an Platonow, immer panischer flieht der vor einer Entscheidung, um dann noch verzweifelter um Liebe zu betteln. Timofei Kuljabin hat eine klare Schneise in Tschechows fragmentarisches Drama mit den zahllosen Themen geschrieben und sich auf das Liebesvakuum und die Einsamkeit der Menschen konzentriert. Nicht nur der Mord an Platonow ist gestrichen, sondern auch alle Fragen zur Gesellschaftsordnung. Das ist konsequent, führt aber dazu, dass der Abend ziemlich handlungsarm umhersegelt. Die Isolation russischer Künstler unserer kriegerischen Gegenwart ist darin, anders als der Regisseur im Programmheft nahelegt, nicht zu sehen. Irritierend bleibt bis zuletzt die Besetzungsidee. Einerseits machen die SchauspielerInnen deutlich, dass sie alte Menschen weder naturalistisch imitieren möchten, noch sie parodieren. Andererseits wird hier Komödie gespielt und der Gehstock voller Zorn in die Luft gereckt, werden die Hände parkinsonhaft zum Zittern gebracht. Etwas bieder wirken diese Alterszoten mitunter eben doch. Trotzdem, die Verzweiflung des wahllos nach Liebe gierenden Menschen angesichts des Todes wird einem bedrückend vor Augen geführt. Nicht einmal die Kunst kann die alten Künstler am Ende trösten. Das ist der traurigste Befund dieses tragikomischen Abends.
Sagt Barbara Behrendt. Sie sah Platonow inszeniert am Deutschen Theater Berlin. Es ist Mitte der 60er Jahre. Da kommt ein Saxophonist und Multiinstrumentalist aus San Francisco oder nach San Francisco, der sich Pharaoh Sanders nennt. Ein schwarzer Amerikaner, der dann bei John Coltrane in New York mitspielt und sich emanzipiert. Eine berauschend schöne Musik mit einem geradezu meditativen Saxophon. Den Musikjournalisten, Jazzkenner und Historiker Bert Noglik muss ich sprechen, denn Pharaoh Sanders ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Dieser Pharaoh Sanders, was tut er da? Er modernisiert, er befreit den Jazz nochmal in Richtung Free Jazz. Wodurch, Bert Noglik, wird dieser Pharaoh Sanders Mitte der 60er Jahre einem größeren Publikum bekannt?
Ja, Mitte der 60er Jahre, das ist seine Sternstunde. Pharaoh Sanders wird von John Coltrane, der überragenden Persönlichkeit des neuen Jazz, in sein Quartett geholt als zweiter Bläser. Also er ergänzt das Quartett zum Quintett und Coltrane will an ihm wachsen, weil er spürt, da ist ein Musiker von einer enormen geistigen Kraft, von einer Dringlichkeit ist sein Spiel, sodass er aufhorchen lässt und gewissermaßen neue Möglichkeiten aufzeigt, auch im Spiel selber, in den Multiphonics, in der Spielweise, die sozusagen harmonisierend verschiedene Klangfarben synthetisiert und neue Wege weist. Er ist dann beteiligt eben 1965 an Ascension, dieser großen Suite von John Coltrane, die praktisch dem Herrgott gewidmet ist, zum Himmel schreit. Er ist beteiligt auch an Love Supreme Live in Seattle und an weiteren Einspielungen mit Coltrane. Das ist seine Zeit Mitte der 60er Jahre bis zum Tod von John Coltrane im Jahr 1967 ist er mit ihm verbunden. Aber er setzt das Coltrane-Erbe fort, dann mit Coltranes Frau, mit der Witwe, mit Alice Coltrane, öffnet er neue Fenster hin zum spirituellen Jazz, orientiert sich auch ganz stark an Musikkulturen außerhalb Europas und Nordamerikas, nämlich Asiens und Afrikas, Ägyptens und Gnawa-Musikern aus Marokko. Er öffnet die Musik hin zur Weltmusik, aber er hat zugleich diesen ganz starken Schrei, der aus dem Jazz kommt, aus dem Blues. Also er synthetisiert in gewissermaßen verschiedene Einflüsse zu einem eigenen Stil.
Ja, Sie haben das sehr eindrücklich beschrieben, gerade diesen neuen Ton, der einerseits weit zurückgreift, also er ist spirituell gebunden, meditativ, aber auch ein unglaublicher Freiheitswille, der da zum Ausdruck kommt, mit geistiger Kraft, melodisch, rhythmisch gebunden immer noch. Er war auch eine unglaublich beeindruckende Erscheinung. Ich verrate kein Geheimnis, Bert Nudig, Sie haben 3 Jahre lang das Berliner Jazzfest geleitet, Sie haben Pharoah Sanders mit Joachim Kühn zusammengebracht. Er war ja auch eine Erscheinung in sonderbaren Klamotten, bunt, weißer Bart, weiße Haare. Wie haben Sie ihn erlebt?
Als eine sehr eindrückliche Gestalt sozusagen. Sobald er den Raum betrat, war eine Aura da. Also ganz faszinierend, also auch von der Körpergröße, von der Kleidung, vom Auftreten, vom Gang her. Zugleich außerordentlich schweigsam. Es war schwierig, mit ihm überhaupt über Musik zu reden, zu sprechen, Interviews zu führen. Alles, was er zu sagen hatte, und hat er in seine Musik gepackt. Und das dann natürlich mit großer Intensität. Sie haben es gerade erwähnt, er hat diesen Bogen geschlagen von der Archaik zur Avantgarde, aber er hat zugleich eben auch das Spektrum der Musik enorm erweitert, bis hin zu der im vergangenen Jahr erschienenen Platte Promises, wo er mit einem englischen Elektroniker und DJ mit Floating Points und dem London Symphony Orchestra zusammengearbeitet hat und nochmal ganz neue Wege gewiesen hat. Ein Alterswerk von erstaunlicher Eindringlichkeit.
Sie haben ihn mit dem deutschen Jazz-Pianisten, der auch eine Größe, mit Joachim Kühn zusammengebracht, ne?
Ich habe ihn mit Joachim Kühn zusammengebracht. Das war auch ein Herzenswunsch von Joachim. Und er wollte auch immer wieder noch einmal mit Pharoah spielen. Die beiden haben ständig nicht mal Mails, sondern Fax-Nachrichten ausgetauscht, bis in die Gegenwart hinein. Und leider ist es dazu zu einem zweiten Zusammentreffen jetzt nicht mehr gekommen. Das heißt, er ist doch schon noch mal in Antwerpen und in Paris mit ihm aufgetreten. Aber er wollte auch ganz gerne noch einmal in den USA und in Deutschland mit Pharoah Sanders spielen. Dazu ist es nur nicht mehr gekommen.
Zum Tod des großen Jazz-Saxophonisten, der seit den 60ern den Jazz beeinflusst hat. Pharoah Sanders ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Der Jazz-Historiker und der Jazz-Organisator Bert Nuglik hat ihn uns nahegebracht und auf ihn gewürdigt. Vielen Dank dafür, Bert Nuglik.
Vielen Dank, Herr Köhler.
Wir kommen zur bildenden Kunst. Die Documenta 15 ist gescheitert. Mit diesem Satz beginnt ein Artikel im Nachrichtenmagazin Spiegel Mitte September. Das Urteil über die Kasseler Weltkunstschau ist ziemlich vernichtend. Zur Erinnerung, Anfang des Jahres gab es schon Warnungen und Verdacht auf möglichen Antisemitismus auf der Documenta. Das Kuratorenkollektiv Rohan Grupa hat ein indonesisches Kollektiv mit Namen Taring Padi eingeladen, das kurz vor Beginn der Documenta ein 20 Meter großes Banner aufhängen ließ, das antisemitische Motive zeigte. Es wurde nach der Enthüllung erst verdeckt, dann abgehängt. Die Kritik war massiv und ließ nicht nach. Die Kritik wurde aber auch als Einmischung oder Zensur zurückgewiesen von den Kuratoren oder der künstlerischen Leitung. Ein Anfang August eingesetztes Expertengremium stellte dann bei mehreren Kunstwerken fest, dass es eine antisemitisch-anti-israelische Stimmung zuließe. Sogar Bundespräsident Steinmeier formulierte Bauchschmerzen bei der Eröffnung der Schau. Morgen geht sie nun zu Ende. Der deutsch-israelische Soziologe und Publizist Nathan Schneider sollte bei der Gesprächsreihe »Wir müssen reden, Freiheit, Solidarität« dabei sein. Die wurde aber nach Kritik schon zu Beginn abgesagt. Ich habe Nathan Schneider gefragt, hat die Documenta ein neues Gespräch in Gang gesetzt oder hat sie ein altes verkompliziert?
Na, beides wahrscheinlich gleichzeitig. Ne? Sie hat ein neues Gespräch in Gang gesetzt, weil man, glaube ich, noch nie wie in den letzten, sagen wir mal, 2 oder 3 Monaten offen über eine bestimmte Form des Antisemitismus, also den israelbezogenen Antisemitismus, diskutiert hat, wie in den letzten 2 Monaten. Da sind Dinge aus dem Erdloch aufgestiegen, die immer da waren, die ganz klar auch, ich würde sagen, die deutsche Kulturelite umgetrieben hat. Die waren da immer mit beschäftigt, haben sich nicht wirklich getraut, laut zu sagen, was sie sagen wollten, mit ihrem Unbehagen gegenüber Israel, mit dem Unbehagen gegenüber dem israelischen Partikularismus, dem Unbehagen gegenüber der israelischen Besatzungspolitik. Man traute sich nicht so wirklich. Es ist ein neues Gespräch wirklich eröffnet worden. Es war sehr schrill. Und ich glaube, für die meisten jüdischen Menschen in Deutschland ziemlich schockierend.
Nathan Schneider, Sie haben im Spiegel in einem Interview im Sommer von einer postkolonialistischen Variante des Antisemitismus gesprochen. Was ist neu, was ist anders daran?
Ja, ich würde sagen, die postkolonialistische Variante des Antisemitismus. Und ich will auch gleich also so ein Disclaimer machen. Also nicht, der Postkolonialismus ist natürlich nicht antisemitisch per se, aber es gibt eine postkolonialistische Variante des Antisemitismus, der über eine Kritik des Westens, eine Kritik westlicher Werte irgendwie Juden und vor allen Dingen Israelis mit westlichen Europäern identifiziert, die in den Nahen Osten eingefallen sind, um dort die indigene Bevölkerung im guten Falle zu verdrängen, im bösen Falle sogar auszutauschen und zu ermorden. Und dieses Problem mit der Ausübung jüdischer politischer Souveränität im Nahen Osten ist jetzt auch Teil eines Selbstverständnisses einer gewissen deutschen Kulturelite geworden, die meiner Meinung nach sich aus einer deutschen Provinzialität befreien will, die sich weltoffen geben will. Und das ist ja kein Zufall, dass dieses Milieu auch den Begriff der Weltoffenheit für sich in Anspruch nimmt. Das heißt ja, dass diejenigen, die auf ihre Partikularität bestehen und die auf ihr Jüdischsein bestehen und auch auf den Staat Israel bestehen, nicht weltoffen, sondern weltverschlossen sind. Und weltoffen ist ja ein positiver Begriff. Und das ist neu. Das ist, glaube ich, es ist alt in dem Sinne, dass es diese Ressentiments schon immer gab. Es ist neu, dass sie in dieser Form so offen geäußert werden konnten, ohne Scham, sagen wir mal. Es ist schamloser geworden.
Verstehe ich Ihre Kritik richtig, wenn ich sage, Sie stellen eine Normalisierung der Gegnerschaft zu Israel in Teilen der deutschen Kulturelite fest?
Ja, besser hätte ich es nicht sagen können. Das ist hundertprozentig so. Es gibt ein Problem. Dieses Problem wird in der Sprache der Menschenrechte geschaffen. Das geht nicht, was Israel in den besetzten Gebieten macht. Das ist Völkerrechtsverletzung, das ist Menschenrechtsverletzung. Wir stehen ja auf der guten Seite der Geschichte, auf der richtigen Seite der Geschichte. Wir solidarisieren uns mit den Schwachen, wobei natürlich die palästinensische Bevölkerung automatisch mit Unterdrückung und Schwäche identifiziert wird. Und wenn man das so isoliert betrachtet, kann man eigentlich überhaupt nichts dagegen sagen. Man steht ja für was Gutes, man steht ja für eine gute Sache ein. Aber ich glaube, dahinter verbirgt sich ein Unwohlsein mit dem Staat Israel, ein Unwohlsein mit dem Jüdischen, ein Unwohlsein. Man will nicht mehr exklusiv verantwortlich sein für das, was die Eltern und Großeltern den Juden angetan haben. Ich erkenne da so in gewisser Weise einen Befreiungsschlag.
Nathan Schneider, ich würde gerne noch auf einen Punkt kommen. Ihr jüngstes Buch Fluchtpunkt der Erinnerung heißt, es handelt von der Gegenwart von Holocaust und Kolonialismus. Das heißt, Ihnen ist das Thema sehr bewusst. Sie sehen das Problem. Sie fragen auch danach, wie kriegt man das in Einklang? Ohne, und jetzt kommt der Punkt, ohne dass es zu einer Opferkonkurrenz oder gar einer Opferhierarchisierung führt.
Das ist die These meines Buches. Also ich glaube nicht, dass die Erinnerung an verschiedenen Gewalterfahrungen irgendwie mit einem gemeinsamen Traumabegriff gedacht werden können. Ich glaube nicht an so Traumalabors, wo man gemeinsam irgendwie Gewalterfahrung reflektiert und damit zu einem besseren Menschen wird, sondern diese Erinnerungen laufen parallel. Und jetzt hat sich ja, wie auf der Dokumenta gezeigt, dass es bestimmte Formen des muslimischen Antisemitismus gibt, der sich hier mit diesem progressiven Antisemitismus verbündet. Und das Problem aber, und so habe ich das auch in der Zeit der Dokumenta-Debatte gesehen, ist, wie geht man damit um, wenn man, sagen wir mal, als jüdischer Mensch diesen antijüdischen Ressentiments erkennt und sie anspricht, aber auf der anderen Seite es vollkommen zurückgewiesen wird. Das bildet ihr euch ein, das ist nicht so. Natürlich darf man doch Israel kritisieren, dagegen ist ja nichts einzuwenden, man wird doch noch mal sagen dürfen. Aber ihr Juden, ihr seid mit eurem Antisemitismus-Ding ein bisschen paranoid, dann wird auch von Antisemitismus-Keule gesprochen, was ja auch irgendwie so diesen Begriff macht, dass es eigentlich gar nicht authentisch ist. Und dass dann die eigene Wahrnehmung, die eigene jüdische Wahrnehmung gegenüber Antisemitismus dann auch völlig in Frage gestellt wird. Das bildet ihr euch ein, das ist ja gar nicht so. Deswegen fand ich diese ganzen Debatten um die Dokumente eigentlich sehr positiv in dem Sinne, dass sie die ganze Soße nach oben gebracht hat.
Die Dokumenta wollte den Dialog mit dem globalen Süden stiften. Ist ihr ein Bärendienst erwiesen worden? Ist es ein misslungener Dialog? Oder, Sie haben eben gesagt, die ganze Soße ist hochgekommen. War es quasi produktiv in der Weise, dass man gesehen hat, was alles misslingt?
Das auf jeden Fall. Und vielleicht hat man auch festgestellt, dass dieser Begriff des globalen Südens irgendwie so ein merkwürdiges Phantasma ist. Vielleicht gibt es den globalen Süden überhaupt nicht. Ne? Ich meine, was heißt ein globaler Süden überhaupt? Dass man nicht zum globalen Norden gehört, dass man zu den Verdammten dieser Erde gehört. Das ist ja auch nicht klar gewesen, was der Dialog mit dem globalen Süden in der Einzahl auch irgendwie heißt. Man wollte ein neues Kunstkonzept, man wollte weg von der Kunst der Galeristen, man wollte weg von der Kunst, die von einem Kunstmarkt beherrscht war. Man wollte wirklich also Künstler und Künstlerinnen aus allen anderen Teilen der Welt irgendwie nach Deutschland bringen, damit sie da ihre Sachen zeigen. Man wollte keine verantwortlichen Kuratoren, sondern Kuratoren, die dann weiter kuratiert haben und andere Kollektive eingeladen haben, die dann wieder andere Kollektive eingeladen haben, sodass am Ende wirklich keiner verantwortlich für nichts war. Man muss ja Roman Grupa wirklich zugestehen, dass sie eine strategisch eingesetzte Naivität die ganze Zeit bedienen, die sie ja auch vollkommen unangreifbar macht. Sie sind müde, sie sind ärgerlich. Jeder Einwand gegen sie wird sofort als Rassismus bezeichnet irgendwie. Das heißt, man kann gar nicht im gewissen Sinne mit ihnen in Dialog. Man kann nur mit ihnen einverstanden sein. Und wenn man nicht mit ihnen einverstanden ist, dann wird man gleich zum Rassisten tituliert. In der Hinsicht gab es keinen wirklichen Dialog und die Positionen sind ziemlich verhärtet und man kann sagen, in dem Sinne ist die Documenta ein Erfolg gewesen und in dem Sinne ist auch gleichzeitig gescheitert. Also ich sehe das wirklich gleichzeitig beides.
Das sagt der Soziologe und Publizist Nathan Schneider. Es ist eines der wichtigsten Museen Belgiens, das Königliche Museum der Schönen Künste in Antwerpen, das nach einer langen Umbauphase jetzt wieder eröffnet hat. Mehr dazu mit Enne Seidel in den Kulturmeldungen.
Über 10 Jahre war das Museum der Schönen Künste in Antwerpen geschlossen. In dieser Zeit wurde das Haus aus dem 19. Jahrhundert aufwendig restauriert und um einen Neubau ergänzt. 10 lichtdurchflutete Ausstellungsräume hat das Antwerpener Museum neu dazu bekommen, allesamt ganz in Weiß gehalten und eine 40 Meter lange Treppe in den 4. Stock, auch sie strahlend weiß. Über 100 Millionen Euro hat all das gekostet. Seit heute hat das neu gestaltete Museum also wieder geöffnet. Besucherinnen und Besucher erwarten dort Kunstwerke aus 7 Jahrhunderten von flämischen Altmeistern wie zum Beispiel Jan van Eyck oder Peter Paul Rubens, aber auch von modernen und zeitgenössischen Künstlern wie etwa René Magritte oder Bill Viola. Die US-amerikanische Schauspielerin Louise Fletcher ist gestorben. Ihren größten Erfolg feierte sie in den 70er Jahren mit ihrer Rolle als diktatorische Oberschwester im Kultfilm »Einer flog über das Kuckucksnest«. Regisseur Miloš Forman hatte sie damals für seinen berühmten Psychiatriefilm als Gegenpart zu Schauspieler Jack Nicholson engagiert. »Einer flog über das Kuckucksnest« gewann damals gleich mehrere Oscars. Unter anderem wurde auch Louise Fletcher als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Danach spielte sie in vielen weiteren Filmen und Fernsehserien. Louise Fletcher wurde 88 Jahre alt. Und zum Schluss noch ein Hörtipp für alle Kunst- und Kulturinteressierten. In unserer Sendung Essay und Diskurs, immer sonntags um 9.30 Uhr, geht es in den kommenden Wochen um die Digitalisierung und die Frage, wie Kunst, Musik und Theater digitale Technologien für sich nutzen. Zum Auftakt der Reihe hören Sie einen Essay der Kunsthistorikerin Sabine Himmelsbach. Sie leitet das Haus der elektronischen Künste in Basel. Morgen früh in Essay und Diskurs ab 9:30.
Die Kulturmeldung waren das mit Enne Seidel. Diese Ausgabe von Kultur heute geht langsam zu Ende. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse daran. Nach uns die Nachrichten, dann die Informationen am Abend. Ein Thema dort, die Scheinreferenden in der besetzten Ukraine und die Berichte über Einschüchterung. Ihnen einen guten Abend.